Guten Morgen. Schön, euch zu sehen an diesem wunderbar verregneten Sonntag. Richtig gut. Danke. Immer wieder danke an alle, die Gottesdienst möglich machen. Vom Kaffee bis zum Lobpreis, bis sonst wohin. Richtig gut. Und schön, dass du da bist. Das Wort Gottes zu hören heute Morgen. Wir starten wie angekündigt mit einer neuen Predigtserie und vorab, nein, es ist kein Seminar über Selbstoptimierung. So, es ist kein Seminar über, wie denke ich positiv, dass ich mich verändern kann oder Yin und Yang mäßig oder wie wir auch manchmal geprägt sind von einer Kultur, die ja nach Wahrheit sucht, oder? Genau, und deshalb hochspannend, wir haben die Predigtserie gottähnliche oder gewohnte, wie haben wir es jetzt genannt? Gewohnt göttlich, genau, weil ich habe hier als Überschrift Gedanken, weil ich meine Predigt geschrieben habe, bevor wir den Titel hatten, den genauen. So, und deshalb gewohnt göttlich, das klingt nach Gewohnheit und nach göttlich. Göttliche Gewohnheiten könnte man sagen oder auch Untertitel göttliche Denkgewohnheiten. Was denkt Gott eigentlich über uns? Und wo können wir lernen, uns angleichen, anpassen, alles? Das soll in den nächsten Wochen zur Sprache kommen. Weil es doch so, du guckst mit drei Menschen oder 30 Menschen, egal wie viel, du guckst, ich nehme jetzt nicht Fußball, du guckst einen Kinofilm. Du guckst einen Kinofilm und dann hinterher hast du von diesen, die mit dir schauen, hast du mindestens von den dreien, die mit dir sind, hast du mindestens 5 Meinungen. Und hast du mehr als eine Wahrnehmung. Ja, das war ein toller Film. Oder das war ein toller Sonnenuntergang. Plötzlich sagt einer, was ist denn das schon wieder? Sei doch nicht so emotional oder irgendwas. Wir haben verschiedene Wahrnehmungen, das haben wir ja schon gemerkt, oder? Wir sind verschieden geprägt, anders unterwegs. Unsere Kanäle in uns arbeiten manchmal anders als bei dem anderen. Für mich war das echt eine Offenbarung, als ich das verstanden habe, dass nicht jeder so ist wie ich. Also, so schade, so, dass mein Leben wäre so einfach. Alle lieben Fußball, Wort Gottes, oh, das Leben wäre so einfach. Und dann merke ich, es ist ja gar nicht so. Und nicht nur drei Menschen denken drei verschiedene Dinge bei dem gleichen Film, sondern manchmal reagieren Menschen auch total für mich abgedreht. Strange. So, dann, was weiß ich, dann sage ich etwas und dann sagt der eine vielleicht, ich frage jemanden, ob er mir helfen könnte. Ich mache es sehr konkret. Kannst du mir vielleicht helfen? Der eine sagt zu mir, sofort, wann geht's los? Ich bin dabei. Und der andere sagt, mir hilft doch auch keiner. Und was sich so lächerlich anhört, spricht Bände. Spricht Bände über die Menschen. Weil wenn ein Mensch, einer meiner Lieblingssätze, wenn ein Mensch redet er über sich selbst. Also, aufpassen. Was rede ich? Wenn ein Mensch redet, redet er über sich selbst. Er teilt sich mit. Zum Beispiel jemand, der sagt, mir hat ja auch noch niemand geholfen. Der sagt, du fühlst dich ganz schön als Opfer. Du lebst unter dem, was dir gegeben ist, nämlich du könntest helfen. Und der andere drückt sein Herz der Großzügigkeit aus. Wann geht's los? Egal was es ist, ich helfe dir. Ich nehme mir Zeit. Und bei dem Thema Gedanken ist es ja ganz genauso. Paulus ermutigt uns, und damit steige ich mal ein, in Römer 12, Vers 2. Er schreibt, oder er ermutigt uns. Und wir haben das heute Morgen so oft in den Liedern auch ausgedrückt. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir alles hin. Und damit fängt er ja in Römer 12 an. Wir stellen Gott alles zur Verfügung, was uns ausmacht. Das heißt auch unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft. Wir geben Gott alles hin. Und dann geht er weiter und sagt, deshalb, weil wir das tun und wir sagen, Gott, dir gehört alles in meinem Leben, dann schreibt er deshalb, orientiert euch nicht am Verhalten. Und jetzt kommt das Wort, an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ich meine, das ist zutiefst hoffnungsvoll, diesen Vers mal so auf sich auf der Zunge zergehen zu lassen, weil er ist gespickt mit Hoffnung, er ist gespickt mit einer Einladung, mit Ermutigung, dass Gott uns nicht so lässt, wie wir sind. Und dass Veränderung, Entwicklung in unserem Leben überhaupt möglich ist. Dass es möglich ist, dass wir anfangen, anders über uns oder auch über andere Menschen zu denken. Jemand hat mal gesagt, das ist das größte Geburtsgeschenk in unserem Leben, dass wir eine Freiheit haben in unserem Leben, zu entscheiden. Ich entscheide, welchen Gedanken ich wohnen lasse und welchen ich eliminieren muss. Gewohnheit, ich liebe ja die deutsche Sprache, Gewohnheit, was wohnt in uns? Wer wohnt in uns? Wer spricht da permanent zu uns? Was spricht permanent zu uns? Vielleicht Relikte aus der Vergangenheit. Vielleicht Dinge, die uns Schmerzen zugefügt haben, die immer wieder hämmern. Ja, siehst du, ändert sich ja sowieso nichts. Siehst du, du bleibst immer derselbe. Siehst du, allen anderen gelingt es, nur dir nicht. Siehst du, alle anderen werden von Gott berührt. Aber du bestimmt nicht. Und so geht's on und on. Ich nenne gleich noch ein paar mehr. Und dieser Vers steht für unseren freien Willen. Lasst euch verändern, aber wir orientieren uns nach oben. Und das ist etwas, was wir entscheiden, was will ich denn überhaupt denken? Und jetzt kommt die Bibel so als Seiteneinstieg kurz auf den Tisch. Wenn ich nicht weiß, was Gott über mich denkt, ja, was denke ich denn über mich? Wer sagt denn, was ich über mich denke? Sagt die Werbung, was ich über mich denke? Also, wenn du nicht Größe 36 hast, dann geh mal schön nach Hause. Oder wenn du das und das nicht hast, dann bist du eine arme Wurst. Oder wenn du das und das nicht performst, dann gehst du ja voll unter Durchschnitt durch, geht gar nicht. Dann passt du in kein Ding rein, in keinen Maßstab. Was ist denn das, was uns wohnen lässt? Was ist das, was uns prägt und verändert, unsere Denkweise? Und ich möchte ein Zitat uns zeigen, vielleicht für manche schon bekannt, was es aber so gut auf den Punkt bringt. Manche ordnen dieses Zitat dem Talmud zu. Es ist nicht ganz geklärt, aber es ist egal, woher es kommt. Es ist auf jeden Fall hilfreich und die Wahrheit. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Deshalb, wenn ein Mensch redet, redet er über sich, was er denkt. Das, was ein Mensch denkt, das ist er. Wie ein Spiegelbild. Und darüber redet er. Wenn du mit einem leidenschaftlichen Fußballer sprichst, da hast du Schwierigkeiten, ein anderes Thema bei ihm anzusteuern. Können wir mal über Volleyball reden? Nö. geht einfach nicht, weil das ist so in seinem Herzen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten oder Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlung. Das ist das, was du tust. Achte auf deine Handlung, denn sie werden Gewohnheiten. Etwas, was ich immer wieder mache, wird zu einer Gewohnheit. Ich wohne darin. Einen hohen Prozentsatz dessen, was wir einen Tag lang tun, ist aus Gewohnheit. Ich brauche gar nicht mehr drüber nachzudenken, da wohne ich. Und deshalb ist es manchmal so entscheidend, über seine Gewohnheiten auch nachzudenken. Hilft mir das? Ist es noch angemessen? Was denke ich eigentlich im Grunde, wenn ich mal alles auslagere und mich vorarbeite, was ich denke? Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal oder dein Leben. Das, was Paulus hier sagt, ist, wir sind keine Opfer, sondern Verwalter unserer Gedanken. Und das ist mal eine gute Ansage und ich hoffe, das hilft uns. Ich bin kein Opfer. Ich kann mir die Frage stellen, welche Gedanken sind es, die ich haben möchte und die ich hosten möchte, wo ich ein Gastgeber bin. Komm herein, ich mache dir die Tür auf und ich denke, was du mir sagst. Und die Gedanken, die ich heute in mir beherberge, formt die Person, die ich morgen sein werde. Ich sage es nochmal, die Gewohnheiten, die ich heute beherberge, formen mich zu der Person, die ich morgen sein werde. Weil meine Gewohnheiten, sie haben einen Einfluss auf meine Person und Persönlichkeit. Ich habe euch mal so ein paar Trigger mitgebracht. Und vielleicht machst du so eine innere Liste von Dingen, wo du sagst, die kenne ich auch. Ich bin nicht so schlau. Ich weiß nicht, wie man das tut. Ich hasse gesundes Essen. Es war immer unglücklich. Das kostet zu viel an Zeit, Energie, Geld und so weiter. Ich habe nicht genug Selbstvertrauen, um diese Veränderung herbeizuführen. Ich habe es noch nie gemacht. Keine Ahnung, wer mir dabei helfen könnte. Deshalb lasse ich es. Ich habe keine Freunde. Das ist wirklich arm. Jeder tut doch das. Das habe ich mir verdient. Ich bin die Ausnahme. Wow, das ist special. Ich bin immer die Ausnahme. Gott versteht mich ja. Ja, Gott versteht uns immer. Aber ob er alles toleriert, ist ja die andere Frage. Gott versteht mich. Es wird wie immer ein Reinfall. Alle anderen sind mehr geliebt und sind mehr begabt und sind mehr gesehen. Es ist zu unbequem, etwas Neues anzufangen. Morgen fange ich an. So, ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie viele innere Striche du gemacht hast über diese Gedanken, die uns ja manchmal triggern und manchmal auch unser Leben schwer machen. Und dann besteht ein Irrtum, wo wir Christen manchmal auch in eine Falle kommen und treten, dass wir sagen, okay, ich ändere mein äußeres Verhalten und dann wird auch mein Herz gut. Und dann sind wir so als Christen unterwegs und sagen vielleicht neuen Menschen oder Menschen, die Christ sein wollen oder werden wollen, ja, dann musst du zur Kirche gehen und dann musst du die Bibel lesen und dann musst du das tun und das tun und wehe, du schimpfst noch und wehe, du bist noch zornig und wehe, du beneidest noch und du kennst ja die 10 Gebote. Und das ist dann, wir reduzieren unser Leben mit Gott, unsere Beziehung mit Gott auf einen Verhaltenskodex. So ein Katalog. Und übersehen aber, dass unsere Herausforderung nicht in der Änderung des äußeren Verhaltens besteht oder zu denken, alles ist gut, ich muss mich nur ein bisschen anstrengen. Ich muss mich nur ein bisschen verändern. Ich muss 5 Minuten früher aufstehen und dann mir Zeit nehmen und dann wird das alles, führt alles ja an dem Ziel vorbei. Zu meinen, ich brauche mehr von dem. Oder dann ziehe ich mir noch eine Konferenz rein und dann ziehe ich mir noch was rein und dann brauche ich die Predigt und die neuesten Lobpreislieder und ständig auf der Suche, was mir den nächsten Kick oder das nächste Event sein könnte. Oder jemand sagt, hey, du musst nur besser essen. Oder gesünder leben. Oder höre auf, deinen Ehepartner zu nerven. Höre auf, jemand anders immer für alles verantwortlich zu machen und dich immer als Opfer zu fühlen. Und das ist uns ganz wichtig gewesen, auch im Vorfeld. Die Bibel setzt nicht auf Willenskraft oder positivem Denken, sondern auf Herzensveränderung. Die Bibel setzt nicht auf meine Willenskraft. Durch meinen Willen kriege ich das alles hin. Oder du musst nur positiv denken, wie uns ja manche glauben machen wollen. Du musst es dir nur immer wieder sagen. Visualisieren. Oder sich so etwas vorstellen, Begrifflichkeiten auch aus der Esoterik. Du musst es dir nur lange genug vorstellen, Visualisierungen, und dann klappt es schon, dann wird es schon. Darüber reden wir nicht, sondern wir reden von einer Herzensveränderung. Da heißt es im Psalm 139, Vers 23 und 24, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Und das war ja kein Herz, wo man sagen könnte, naja, das war jemand, der Gott gar nicht kannte. Sondern das war ein Mensch, der sehr reflektiert gelebt hat. Und ich glaube, einer der höchsten Dinge, die wir an den Tag legen und was jedem Menschen gut zu Gesichte stehen würde, ist, sich selbst zu reflektieren. Mal durchzugehen, warum reagiere ich so? Warum handle ich so? Was steht denn da wirklich dahinter? Welche Ängste, welche Sehnsüchte, welche Träume, welche Enttäuschungen, welche Biografie steht denn hinter meinem Verhalten? Nicht der andere ist schuld, ich kehre erstmal vor meiner Haustür. Erforsche mich, Gott. Und natürlich hat jeder, der an Jesus glaubt, ein neues Herz und einen neuen Geist. Natürlich ist das so. Aber die Bibel ist eine Einladung, eine fortwährende Einladung, das zu entwickeln. Und das zu leben, Jesus ist gekommen, um uns das Leben und in der Fülle zu geben. Aber wer ist denn schon da? Da sind wir doch überhaupt noch nicht. Sondern wir kratzen immer wieder ein bisschen und fangen an zu verstehen, du gibst mir dein Leben. Was heißt es denn in meinem Feuerofen, du gibst mir dein Leben? Was heißt es in meiner Wüste, du gibst mir dein Leben? Und wo ist die Fülle in meinen Herausforderungen? Und deshalb, wenn David das hier betet, erforsche mich, Gott, dann ist das eine Not in ihm, eine Reflexion. Gott, ich will meine Gedanken, mein Verhalten an das angleichen, wie du denkst und wie du bist. Und das bedeutet nicht, okay, er ist raus aus dem Game mit Gott, sondern er geht durch sein Herz und er legt sein Herz Gott hin. Es gibt ja diesen langen Psalm 119. Und ganz zum Schluss, einer der letzten, ich glaube der vorletzte Vers, da betet der David, such dein verirrtes Schaf. Immer wieder sind wir darauf angewiesen, dass Jesus mit uns unterwegs ist, dass er in unser Leben hineinspricht, immer wieder. Es ist nicht Willenskraft. Natürlich sage ich und ich entscheide Gott, hier, du darfst. Du bist mir alles. Ich gebe dir mein alles. Ich lege es hin. Und ich möchte mein Leben, dass es angeglichen ist an dein Leben. Und ich möchte, dass du falsche Dinge in meinem Leben rausschneidest und dass du mich veränderst. Dass du mein Denken veränderst, mein Wollen, mein Handeln veränderst. Erforsche mich, Gott. Und warum ist Herzensveränderung so nötig? Weil unser Verhalten entsteht immer in unserem Herzen. Ich kann ein religiöses Schauspiel vorspielen, ganz lange. Manche sagen ja, unter Drucksituationen kommt dann raus, was drin ist. In unserem Herzen. Aus dem Herzen, sagt Jesus, spricht der Mund. Aus dem Herzen heraus kommt Ehebruch. Aus dem Herzen heraus kommt alles Böse. Aus dem Herzen. Und wenn wir über Nachfolge von Jesus sprechen, dann bedeutet das, dass wir uns mit gewissen Mustern in unserem Leben auseinandersetzen müssen. Woher kommen Ängste? Woher kommen Zweifel? Woher kommen meine Vorbehalte Menschen gegenüber? Was mache ich mit schlechten Erfahrungen? Wie sortiere und wo sortiere ich sie ein? Und deshalb, um mein Verhalten und meine Gewohnheiten zu verändern, muss Gott mein Herz verändern. Nicht mein Verhalten, sondern Gott muss mein Herz verändern. Und wir wünschen so uns in diesen nächsten drei Wochen, dass da etwas in jedem von uns passiert. Wir beten für uns. Wir beten, dass wir eine Kirche sind, die reflektiert und aufrichtig mit ihrem Gott unterwegs ist. Aufrichtig nicht nur mit Gott unterwegs ist, sondern auch miteinander unterwegs ist. Dass wir aufhören, uns über gewisse Dinge in die Tasche zu lügen und sagen, alles gut. Und innen drin, Jesus sagt, innen drin seid ihr eine Schlangengrube. Ich meine, das war kein Kompliment. Aber er hat ihn in ihr Herz geguckt. Und dann hättest du ja auch zwei Reaktionen haben können. Okay, was muss ich tun, damit ich ein gutes Herz bekomme? Und nicht zu argumentieren, warum da so viele Schlangen in meinem Herzen rumwabern. Und ich möchte zum Schluss und so ein gutes, wie ich finde, gutes Beispiel auch aus der Bibel natürlich geben. Und das ist der König David. Und ich weiß nicht, für die Bibelkenner unter uns, wie es euch geht, wenn ihr zu 2. Samuel 11 und 12 kommt. Das sind die Kapitel, in denen wir jetzt David hinterher spüren, letztendlich in seine dunkelste Zeit. Und zwar ist das eine Zeit, als er alles erreicht hat. Er hatte alles erreicht. Und dann fängt das Kapitel an, normalerweise sollten die Könige jetzt alle in den Krieg ziehen. Der nicht gezogen ist, ist David. Und wir wissen nicht, weil es nicht aufgeschrieben ist, was er vielleicht gedacht hat. Ich habe genug gekämpft. Ich habe genug erobert. Hey, jetzt gönne ich mir mal richtig was. Ich habe alles erreicht. Ich habe mir eine Pause verdient. Das ist auch ein toller Gedanke. Mein Sofa habe ich mir verdient oder so. Oder ich darf jetzt mal die Sicherheit meines Palastes genießen. Wir wissen es nicht. Und schon an dieser Stelle hätte David sich fragen sollen, warum denke ich so? Was hindert mich, mitzuziehen, wie es Gewohnheit ist? Was hindert mich, die Gemeinschaft zu suchen? Was hindert mich, Gottes Gegenwart zu suchen? Was hindert mich, die Bibel aufzuschlagen? Was hindert mich, ehrlich zu sein? Was hindert mich, mit meinen Nöten zu jemandem zu gehen, der für mich betet? Was hindert mich? Und David hat vielleicht gesagt, naja, dann lasse ich es mir mal gut gehen, lasse ich es mal krachen da oben auf meinem Dach. Da ist es abends so schön, da gucke ich mir den Sonnenuntergang an und lass mir 2 Mojitos mal da servieren. Und dann passierte eins, er sah eine Frau von seinem Dach aus. Er sah eine Frau, wie sie badete. Also so weit, so Punkt. Wenn er dann nicht, 2. Triggerpunkt, und das Wort im Hebräischen heißt da, er guckte und er guckte immer wieder. Immer wieder. So lange, bis er sagte, jetzt holt sie mir. Und das war ja Bathseba. Und wir sehen, niemand ist schuldig, außer dem, was in Davids Herz war, in dem Moment. Eine Begierde. Etwas wurde in ihm getriggert und er ist dem hinterhergegangen. Er hat keinen Punkt gesetzt. Und David erkannte lange Zeit seine Schuld gar nicht. Ja, ich bin ja der König. Mir gehören ja sowieso alle Frauen. Und lass uns das doch nicht so eng sehen. Und er war da drin gefangen. Und dann kam Nathan. Und die Psychologen nennen das ja kognitive Verzerrung. Du hast eine verzerrte Wahrnehmung. Die Bibel nennt das, du hast ein getäuschtes Herz. Du hast dich täuschen lassen. Werde ich gleich noch zum Schluss drauf kommen. David erkannte seine Schuld nicht und dann kam Nathan, der Prophet, zu ihm und erzählte ihm eine Geschichte. Ihr könnt das alles nachlesen, hochinteressant, von dem, wie eins mit dem anderen greift. Und warum erzählte der Nathan eine Geschichte? Weil er die Wahrheit nicht hören konnte. Wenn Nathan gekommen wäre und ihm gesagt hätte, weißt du, David, Gott sagt dir, er hätte es nicht gehört. Und der Prophet Nathan kam und hat ihm eine Geschichte erzählt von dem alten Mann, dem alten armen Mann mit seinem Schäfchen, was ihm ein reicher, junger Mann einfach weggenommen hat, weil er es konnte. Und dann hat David sich hochgeschraubt in der Situation und das war der Punkt, an dem Nathan dann gesagt hat, du bist genauso. In deinem Herzen ist es genauso. Du hast jemanden die Frau weggenommen. Du hast dir etwas genommen, was niemals für dich gedacht war. Du bist einen Weg gegangen, der zu weit war. Psalm 36, da heißt es die Übertretung. Interessant, eine andere Übersetzung sagt, der Bruch mit Gott. Kennst du das, wenn du brichst mit Gott? Wenn du eine Linie übertrittst und dann sagst du, ja, einmal ist keinmal und dann übertrittst du sie immer wieder. So lange, bis du da drin wohnst. Und dann ist es auch nicht mehr schlimm für dich, weil du dein Gewissen immer wieder zur Ruhe gebracht hast. Da ist es da, die Übertretung spricht zum Gottlosen im Innern seines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Also letztendlich das, was bei David ihm in sein Leben hineingeschlagen war, ist, er hat sich selbst und er hat das, was er wollte, er hat das, was er sich genommen hat, über das gesetzt, was Gott für ihn hatte. Und er hat sich rausbewegt aus dieser Safe Zone, aus dieser Sicherheitszone, die Gott uns schenkt, jedem Einzelnen. Interessant ist, dass sie heißt, die Übertretung, sie spricht. Und wisst ihr, Gedanken sprechen permanent. Das kennt ihr, oder? Es bombardiert uns manchmal. du bist nicht und du kannst nicht und du kommst da nie drüber und du wirst nie geheilt und nie gesund und Oder wenn wir uns mal zuhören, sie spricht permanent. Sie ist doch nicht so eng. Ihr kennt das selber. Und David, wir nennen das hier ja, er hat sich in die Tasche gelogen und hat gedacht, sein ganzes Leben ist so in Ordnung. Er ist ja der König. Psalm 139, erforsche mich, Gott, und erkenne, wo ich dabei bin, zu brechen, eine Linie zu übertreten. Weil ich etwas in mir füttere, was nicht gesund ist. Und weil ich nicht bereit bin, damit zu arbeiten, das anzugucken, das zu umarmen, um es dann loszulassen. Um es dann von Gott lösen zu lassen. Ich war die letzten Tage auf einem Netzwerktreffen. Und dann an einem Morgen saß ich mit jemandem zusammen. Es war so interessant. Ich weiß nicht, habt ihr Artemis mal geguckt? Artemis 2, wie sie gestartet sind, gelandet sind? Irgendjemand in Rocket Science? Danke, ja. Ich habe die Bilder geguckt auf Netflix, ich bekenne. 10 Minuten. Und geliebt, diese Bilder zu sehen, die Größe, das dürft ihr euch gerne mal angucken. NASA, Org, da haben sie die Bilder aufgestellt, was sie für Bilder gemacht haben aus der Artemis. Ihr wisst, was es ist, oder? Die Rakete, ja, okay. Jedenfalls saß ich da mit jemandem beim Frühstück. Und das ist so ein Rocket Science Mensch. Also der arbeitet bei Airbus in Augsburg. Und die haben auch Teile hergestellt für diese Artemis. Und also es war jetzt nicht ihre Mission, aber gut. Und dann haben wir geschwärmt zusammen über die Größe Gottes. Aber ein Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ich habe ihn gefragt, ist es so, dass du für den Start 2/3 der Energie brauchst von der ganzen Mission? Nur für den Start, für die paar Sekunden. Und er hat gesagt, genau so ist es. Wenn so eine alte Dampflok losfährt, braucht es 2/3 seiner Energie, um überhaupt in Gang zu kommen. Und dann geht es, dann läuft es. Und genauso manchmal mit Gewohnheiten in unserem Leben ist es genauso. Es scheint so schwer zu sein, Dinge zu verändern und sich zur Gewohnheit zu machen, Gewohnheiten zu verändern und die Gedanken Gottes zu denken. Und ich möchte heute Morgen gerne, wenn du sagst, okay, ich stelle mich mal dem in den nächsten Wochen. Ich stelle mich dem, ich nehme diesen Psalm 139 und ich fange an, ihn zu beten, jeden Tag. Geh auf meine Knie und sag, Herr, erforsche du mich. Weil mir hilft ja keine menschliche Weisheit, sondern mir hilft Offenbarung vom Himmel her. Wo sind Dinge ursächlich in mir? Und dass du die nächsten Tage 3 Wochen nimmst und sagst, ich gehe mal in mich, kehre in mich, innere Einkehr und Auskehr. Und lass uns doch gemeinsam aufstehen, gerne für uns beten. Und ich gebe einen Moment, möchte ich dir einfach geben, vielleicht gibt es diesen einen Gedanken, diesen einen Punkt, der dir schon so vor Augen steht, wo du sagst, ich weigere mich oder ich muss mehr in die Tiefe. lass uns das doch Jesus hinhalten und sagen, ich schaffe Raum für dich, dass du wirken kannst durch mich, in mir. Jesus, ich danke dir, dass wir uns verändern können. Und es ist auf deiner Agenda, uns umzuformen in das Bild von Jesus hinein. Und Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist Neues wirkst in jedem Einzelnen von uns. Frische, gute Gedanken. Und wo wir erleben, nicht einfach alte Gedanken rauszuschmeißen, sondern neue Gedanken reinzupflanzen und aufzublühen, rauszukommen aus Opfer und Schuld und Anklage und immer wieder diesen Bruch mit dir zu vollziehen. Danke für die Freiheit, die du uns schenkst. Danke, dass wir wohnen dürfen bei dir. Wohnen dürfen in dem, was du uns vorbereitet hast. Danke dafür, Jesus. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, für all die guten Prozesse, die angestoßen sind. Danke für das, was du tust. Und ich möchte gerne fragen, wenn du hier bist und du hast noch keine Beziehung zu Jesus Christus, hast in deinem Leben noch nicht erlebt, dass er deine Schuld genommen hat, dir vergeben hat, dir neues Leben geschenkt hat. Dass du sagst, ich bin diesen Schritt noch nie gegangen, ihm meine Tür zu öffnen. Dann möchte ich dir am Ende jetzt die Gelegenheit geben, dass du sagst, heute bitte ich Jesus in mein Leben zu kommen und mir sein Leben zu schenken. Und wenn du das bist, möchte ich dich bitten, dass du mir kurz deine Hand zeigst, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Ist jemand hier, der sagt, das ist genau mein Schritt. Dankeschön. Jesus, wir sagen dir Danke für das neue Leben. Danken dir für Erlösung. Danken dir immer wieder für einen Neuanfang mit dir, Jesus. Amen. Amen.